Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Wir haben Dienstag, den 10. Dezember, und es ist ungefähr 15 Uhr zum aktuellen Zeitpunkt. Ihr wisst ja, es ist aktuell nach wie vor sehr wichtig, dass man weiß, auf welchem Stand oder Wissensstand man ist. Denn gerade gab es wieder gewaltige Ausschläge. Alphabet war vor wenigen Minuten noch deutlich im Minus und nun sind sie einer der großen Gewinner im Nasdaq. Warum das Ganze? Darüber werden wir unter anderem in dieser Folge sprechen. Aber ihr seht es vielleicht auch schon, zumindest diejenigen, die auf YouTube zuschauen, bei Spotify. Die haben es jetzt noch nicht gesehen. Wir haben heute einen Gast. Der Michael ist auf mich zugekommen und hat zu mir gefragt: Hey Daniel, du musst immer das ganze Thema Fachkompetenz und gutes Aussehen abdecken. Da brauchen wir mal irgendwie jemand Drittes. Und da habe ich gesagt, da kenne ich jemand. Genau. Ich habe heute meine, oder wir können ja sogar sagen, unsere Kollegin Lisa Giering zu Gast. Und sie wird das Ganze heute als Co-Moderator sozusagen mit moderieren. Also ganz gewohnt. Und wie wir es auch immer kennen bei der Folge. Und zusätzlich werden wir drei heute unsere oder so unsere spannenden Wachstumsaktien für das Jahr 2025 vorstellen. Aber jetzt würde ich mal kurz sagen, bevor wir dann an Michael abgeben, an die aktuellen News, Lisa, genau, erstmal herzlich willkommen. Danke, dass du da bist und stell dich vielleicht einfach mal kurz vor, dass die Leute wissen, mit wem sie es zu tun haben.
Sehr gerne. Vielen Dank erstmal für die Begrüßung. Danke, Daniel. Danke, Michael. Ich freue mich sehr, dass ich heute dabei sein kann. Genau, mein Name ist Lisa Giering. Ich bin bei StockTree TradeMate Expertin für mittel- bis langfristigen Vermögensaufbau. Das ist auch mein Steckenpferd. Ich schaue ganz stark auf Werte, die mittel- bis langfristig wachsen, suche da gerne auch Werte raus, die vielleicht auch gar nicht noch so bekannt sind. Habe vielleicht heute auch einen spannenden Wert dabei und freue mich heute mit euch auf die aktuellen Themen zu blicken, auf das nächste Jahr zu blicken und genau, sehr schön, dass ich dabei sein darf.
Sehr cool. Also freuen wir uns auf
Super.
jeden Fall, genau. Und wir haben auch im Vorfeld schon mal drüber gesprochen. Wir hatten auch einige Aktien schon selbst im Blick. Also wir haben teilweise auch einen recht ähnlichen Anlagestil. Ob das jetzt positiv oder negativ ist, das müssen unsere Zuschauer dann entscheiden. Ja, man kennt ihn ja, den Kontraindikator, aber langfristig hat es bisher fast immer gut geklappt. Aber jetzt erzähl mal, Michael, was gibt es aktuell so Neues? Was müssen wir wissen? Was beherrscht die Märkte aktuell?
Genau, also an sich, die Indizes haben sich ja so einigermaßen beruhigt, würde ich sagen, aber so unter der Haube, wenn man sich da mal die Ausschläge anschaut in die eine oder die andere Richtung, das war jetzt die letzten Tage schon sehr heftig, was jetzt gestern vor allen Dingen aufgefallen ist, da bin ich mal gespannt, ob es heute so weitergeht, ist, dass so einige Highflyer doch jetzt mal richtig gestutzt wurden. Palantir zum Beispiel, das war so ein bisschen absurd, was da in den letzten Tagen los war. Gestern war die Aktie dann vorbörslich 7% im Plus mit der Begründung, dass Elon Musk einen Tweet geteilt hat vom CEO von Palantir. Und dann gab es noch so einen, ich glaube, einen 37 Millionen Auftrag. Dafür hat das Unternehmen dann nochmal 12 Milliarden M-Cap draufgepackt. Also das war halt, da war ich auch kurz short, ich bin jetzt aber nicht mehr short in der Aktie, aber das war dann nochmal echt so, wo ich gesagt habe, okay, das ist ja so die finale Übertreibung. Dann war unter anderem noch AppLovin zum Beispiel deutlich im Minus. Es gab ja jetzt so eine Neujustierung im S&P 500. Da hatte man so die Hoffnung, dass AppLovin reingeht. Das ist ja die Aktie, die dieses Jahr am besten gelaufen ist überhaupt, glaube ich, am US-Markt. Gab auch, glaube ich, so leise Hoffnung, dass es zum Beispiel Block auch werden könnte, aber am Ende war es unter anderem Workday. Die Aktie war dann im Plus und dementsprechend gab es deutliche Gewinnmitnahmen. Aber unterm Strich, ja, ich muss sagen, wir halten uns weiter gut. Auch im DAX halten wir uns weiter gut. Auch am deutschen Markt so zuletzt so ein paar Nebenwerte. Und das müssen wir auch nochmal besprechen. Ich habe jetzt auch nochmal heute einiges rausgesucht. Vielleicht sehen wir ja nächstes Jahr wirklich mal so eine kleine Erholung beim einen oder anderen Wert aus der zweiten Reihe. Da bin ich mal gespannt. Zumindest gestern in den USA waren es ja dann vor allen Dingen auch die China-Aktien, da sprechen wir nochmal drüber, die ja richtig durch die Decke gegangen sind, aber auch solche Aktien wie Rivian waren im Plus und dann auch noch so Aktien, die deutlich verprügelt wurden, Plug Power und Co. Aber ja, das ist dann oft so, dass dann so gegen Jahresende nochmal wie wild gezockt wird, aber darf man auch nicht überbewerten. Und ansonsten, was der Markt jetzt so ein bisschen macht, ist abwarten. Glaube ich, auf morgen kommen die Erzeugerpreise um 14:30 Uhr. Das wird nochmal wichtig. Also falls die nochmal deutlich heißer werden als erwartet, was ich aber nicht glaube, könnte es vielleicht dann nochmal mit der Zinssenkung ein bisschen kritisch werden. Die ist ja, ich glaube, mittlerweile zu 85% eingepreist. Die ist ja dann nächste Woche höchstwahrscheinlich am Mittwoch. Aber ich glaube nicht, dass da jetzt noch ganz groß was passiert. Also auch der Arbeitsmarkt zuletzt, der war ja dann zwar noch robust, aber die Arbeitslosenquote ist gestiegen. Also es sieht eigentlich alles eher danach aus, dass es dieses Goldlöckchen-Szenario gibt, dass die Märkte weiter stark sind, also Arbeitsmarkt, die Wirtschaft und gleichzeitig die Inflation zurückkommt. Deswegen, ja. Und was ja dann auch gestern Morgen, das war dann so, glaube ich, kurz bevor der Handel in China beendet wurde, was da ja noch kam und weshalb dann die Aktien teilweise 10-15% gestiegen sind, ist, dass jetzt vom Politbüro gesagt wurde in China, dass im nächsten Jahr die Fiskalpolitik proaktiver werden soll und es soll eine Lockerung der Geldpolitik geben. Ja? Und deswegen ist der Markt natürlich wieder nach oben geballert. Stichwort Stimulus und so weiter, da gab es ja schon mal die Hoffnung, jetzt also weitere Details. Und China hat angekündigt, dass man den Konsum kräftig ankurbeln möchte und die Binnennachfrage an allen Fronten ausweiten möchte. Ja, also das ist zumindest die Ankündigung. Gestern gab es das Kursfeuerwerk. Ich habe ja so ein paar Aktien auch im Depot, unter anderem hier die Xiaopeng, wir haben noch Tencent und JD.com. Das sind alles jetzt keine Langfristpositionen, sondern Trades. Habe ich gestern den Großteil gehalten, heute sind sie wieder minus 5%, also ja, blöd gelaufen, ja. Aber mal schauen, was jetzt heute passiert. Der Klassiker, ja. Wenn man die Gewinne nicht mitnimmt, dann rauscht es runter. Und hätte ich es gestern verkauft, wäre heute nochmal 10% Gap wahrscheinlich gewesen. Aber das ist für mich jetzt so ein spannendes Thema. Und deswegen, da stelle ich auch nachher nochmal eine Aktie vor, die vielleicht für nächstes Jahr auch spannend werden könnte. Was ich mitbekommen habe, Lisa, du warst ja sogar mal ein Jahr in China. Deswegen wäre es dann vielleicht mal ganz spannend. Hast du die Aktien im Blick oder was sagst du so allgemein zu China? Macht Sinn, dort zu investieren oder machst du das selber oder wie sieht es da aus?
Ja, genau. Ich war von 2012 bis 2013 war ich ein Jahr lang in China, habe dort die Sprache studiert. Muss sagen, war eine unglaubliche Erfahrung, das alles hautnah mitzuerleben. Habe dadurch aber natürlich auch die chinesische Kultur oder insbesondere auch die Kultur in Bezug auf das Politbüro mitbekommen und muss sagen, dass ich tatsächlich deswegen persönlich eher skeptisch eingestellt bin. Ich meine, damals gab es immer das Saying, und das gilt mehr denn je, no G, no B, no government, no business. Das heißt natürlich, erst wenn das Government dahinter steht, dann machst du da auch Geschäft in China. Von dem her verstehe ich natürlich, wieso viele da jetzt vielleicht auch euphorisch reagieren und das positiv wahrgenommen wird. Persönlich habe ich den Eindruck, dass dennoch die Möglichkeit besteht, sollte da wieder ein Wandel sein, dass China wieder restriktiv wird. Und das ist einfach ein Risiko, dem ich mich persönlich als Aktionär tatsächlich nicht aussetzen möchte. Also ich habe immer mal wieder mit chinesischen Werten geliebäugelt, habe auch mal ein, zwei gekauft, habe mir übel die Finger verbrannt. Ich glaube, ITI hieß die eine, die andere weiß ich nicht mehr. War ein ganz kleines Ding, war auch nur ein Trade, aber ging stark daneben, muss ich sagen. Ja. Aber auch bei den Großen, also ich finde sie spannend, du hattest gerade gesagt, JD.com sprechen wir vielleicht eh gleich noch, ist wenn dann sogar einer der Werte, wo ich am meisten Potenzial sehe, aber grundsätzlich bin ich bei chinesischen Werten einfach vorsichtig, weil ich den Eindruck habe, dass die Regierung sehr stark darauf schaut, was bringt dem chinesischen Markt gerade etwas und da durchaus auch die Meinung ändern kann von heute auf morgen. Und dann haben wir da auch einfach keine Sicherheiten und sind dem halt voll ausgesetzt.
Ja, genau, diese Argumentation hatten wir ja auch schon ganz oft, ne, dass es da diese politische Unsicherheit, dann auch diese geopolitische Lage und so, deswegen, also im Langfristdepot habe ich da auch ehrlich gesagt gar nichts. Man hat ja sowieso schon ein gewisses Exposure, wenn du zum Beispiel LVMH im Depot hast oder Starbucks, ne, die leiden ja eh alle darunter. Das reicht theoretisch auch schon, ne, deswegen, aber das, was ich jetzt sage, bezieht sich jetzt gerade auch nur auf die aktuelle Stimmung, sagen wir es mal so, ne? Aber du hast recht, ne? Vor kurzem, wo sollte noch alles zerschlagen werden, ne? Weil die alle so böse sind, die großen Konzerne. Jetzt auf einmal ist die Politik wieder so ein bisschen hinten dran und will helfen, weil es halt wirtschaftlich nicht gut aussieht. Massenarbeitslosigkeit bei den Jugendlichen und so, ne? Und man merkt, man braucht doch starke Player, also. Aber das ist halt, ne, heute so, morgen so, das macht es halt nicht einfacher, das ist so.
Und das ist das Problem beim Stockpicking in China. Was für mich tatsächlich eine Eine Alternative wäre, dass man sich einen China-ETF raussucht, einen speziellen. Also ich bin noch kein Fan von Emerging Markets, weil ich habe schon oft angesprochen. Also das einzige Land, das noch wirklich so ein bisschen Potenzial hat, sich zu entwickeln wie China in den nächsten Jahren, ist für mich Indien, aber das reicht dann auch für mich. Ich habe schon öfter ausgeführt, warum ich bei Afrika nicht mal ansatzweise an so eine Entwicklung glaube wie in China. Deswegen, es gibt ja mittlerweile ausgewählte China-ETFs, wo man sich das Ganze mal überlegen könnte. Aber das Problem ist einfach diese ganzen Einzelwerte. Das sieht alles sehr attraktiv aus, aber man hat da zwei Probleme. Zum einen ist es auch alles wahr, was dort steht. Pinduoduo lässt da zuletzt eben auch grüßen, bei dem es ja einige Fragezeichen auch bilanziell und so weiter gegeben hat. Und zum anderen, was sagt die Regierung in 2 Wochen dann wieder dazu? Ja, kann genauso gut sein. Ich weiß noch, wo Alibaba vor 1 oder 2 Jahren ganz groß angekündigt hat, dass sie 6 Börsengänge planen. Bisher hat man natürlich nicht so allzu viel davon gemerkt und gesehen, und schrittweise ist man dann immer wieder weiter zurückgerudert. Deswegen, wenn China, wenn man da mit dem Gedanken spielt, wäre für mich ein ETF ein Thema langfristig gesehen. Ja, aber aktuell von den Zahlen her sieht es da eigentlich schon recht attraktiv aus, aber ja, China hat wirklich einige Probleme auf jeden Fall. Deswegen sollte man da weiter auch auf der Hut sein, auch was das Stockpicking angeht. Genau. Ebenfalls ein Thema, das vor einiger Zeit ja wirklich für Wahnsinnsfurore gesorgt hat und auch dafür, dass sich Facebook umbenannt hat, ist das Metaverse gewesen. Und mittlerweile muss man so sagen, in diesem Jahr habe ich den Titel oder den Begriff Metaverse nicht mehr so oft gehört. Und da hat jetzt auch CNBC mal ein bisschen nachgebohrt und hat mal tatsächlich bei Meta angefragt, wie sieht's denn aus mit dem Metaverse? Haben keine Antwort drauf bekommen bisher, ja. Also man muss echt sagen, das Thema ist so ein bisschen in der Versenkung verschwunden. Also ich habe damals auch gesagt, ich sehe schon einiges an Potenzial drin, vor allem eben auch so in der virtuellen Realität, das Arbeiten und so. Man hat ja gesagt, man braucht im Prinzip nur eine Brille, kann an einem Supercomputer und so arbeiten oder man kann Konzerte live besuchen in erster Reihe. Es gibt da schon einige Anwendungsmöglichkeiten, aber mittlerweile hört man nicht mehr viel. Ich weiß nicht, Lisa, hat es bei dir damals schon eine Rolle gespielt, Metaverse, oder hast du da noch irgendwas weil eben du ja sowieso einen langfristigen Blick hast, und Mark Zuckerberg hat ja auch damals gesagt, er sieht um 2030 1 Milliarde Nutzer im Metaverse. Davon ist man noch sehr weit entfernt. Wie stehst du zu dem Thema?
Tatsächlich spiele ich solche Themen gerne auf ETF-Basis, also ähnlich wie du es gerade mit China angesprochen hast, weil ich es persönlich, Thema Stockpicking finde ich grundsätzlich total schwierig, gerade auch im langfristigen Bereich, insbesondere wenn man Themen spielen möchte, weil welcher Player tut sich dann genau hervor? Mein Ansatz ist immer, vom großen Ganzen zu profitieren, und bin da tatsächlich auch beim Thema Metaverse eben eher auf die ETF-Schiene gefahren. Ich meine, grundsätzlich ist eine meiner größten und wichtigsten Positionen ETF auf den Nasdaq. Da bin ich natürlich dann schon gut investiert. Ich habe dennoch ein paar Einzelaktien auch dazu, die im Metauniverse tätig sind, am Rande, zum Beispiel eine Microsoft, aber tatsächlich eher aus anderen Aspekten, also nicht aus diesem Meta-Gedanken heraus.
Ja. Michael, wie ist es bei dir? Ich weiß gar nicht, hattest du, oder ja, ich meine, im Kryptobereich bist du ja nicht. Damals hat man ja so vor allem auch im Kryptobereich davon, ich meine, noch so Decentraland und so, das ist ja, also als Mark Zuckerberg das angekündigt hat, die haben sich ja, glaube ich, in einem Tag vervielfacht oder in einer Stunde oder so. Hast du da, also jetzt klar, Meta, da brauchen wir jetzt nicht drüber reden, oder ist für dich Metaverse bei Meta überhaupt ein Thema? Sagen wir es mal so, ich glaube, du hast sie ja noch im Langfristdepot. Ich
Ich
meine, du
habe
hast
sie,
ein bisschen
genau, aber
Peter.
ich glaube, aktuell hat der Markt da so gut wie alles ausgepreist erstmal, aber ich würde es nicht abschreiben, das Thema. Wenn es jetzt Meta wirklich gelingt, dann hier so Augmented Reality Brillen. Ich habe ja hier auch diese Ray-Ban Brille hier, da, ne? Das ist schon echt krass, wenn man da jetzt in Zukunft noch mehr Technik reinpackt, dann kann das noch was werden. Aber ob da jetzt 1 Milliarde Nutzer bis 2030 kommen, ich glaube, also das wird sehr, sehr schwer. Aber ich würde das Thema nicht jetzt schon be be beerdigen, aber ich glaube jetzt so auf Sicht von 1, 2 Jahren ist das jetzt für Meta nicht relevant, um ehrlich zu sein. Aber sie pumpen ja immer noch Milliarden rein. Ich glaube, sie haben es ein bisschen verringert, aber sie glauben weiterhin dran. Ne? Aber das ist ja das Schöne bei Meta, die verdienen so viel Geld. Selbst diese Wette ist jetzt erstmal futsch sozusagen, aber dafür laufen ja Threads, Instagram, Facebook und so weiter, gut, und WhatsApp vor allen Dingen. Also deswegen, ne? Ich glaube, die starten nochmal einen neuen Versuch und bringen da nochmal irgendwann was raus. Und wer weiß, Vielleicht unterhalten wir uns ja dann das nächste Mal auch hier statt hier in der Plattform hier, dann im Metaverse, wer weiß, ne?
Genau, können wir uns High Five dann geben, ja. Genau. Ja, Meta hat's großes Problem, was sie ja damals gesagt haben, dass sie keine eigene Hardware besitzen, ja. Das ist ja so ihr großes Problem, weshalb sie da immer so Angst haben, dass ihr Spielball zwischen Google und Microsoft dann eben sind. Aber okay. Wenn wir schon beim Thema Google sind, da wurde heute ein Quantensprung, das passt, glaube ich, ganz gut zum Thema, dass man das so sagt, wurde vorgestellt, eine neue, ich weiß gar nicht, wie nennt man es, ist es Chip-Technologie oder eben Quantentechnologie wurde vorgestellt. Ja. Und das teilweise mit unfassbaren Zahlen, also da hat es Berechnungen gegeben, das hat dieses neue Gerät oder diese neue Hardware, hat so eine Benchmark-Berechnung gemacht, das hat, ich glaube, nicht mal 5 Minuten gedauert, wofür die aktuellen Supercomputer, sie haben geschrieben, 10 Quintillionen Jahre brauchen, also das ist länger als das Universum aktuell rechnerisch existiert. Und zu dem Thema kann ich dem Michael vielleicht noch ein bisschen mehr sagen, das ist nämlich sehr wahrscheinlich auch der Grund, warum die Aktie heute von einem wirklich dicken Minus im Vor- oder Pre-Market ins Plus gerutscht ist. Also Michael, erzähl mal, was war jetzt da genau los, was haben sie vor? Ja.
Ich habe es jetzt auch, also ich muss es mir nochmal in Ruhe durchlesen, weil es kam jetzt gerade eben erst raus. Also Willow heißt das gute Stück und das, also Alphabet beziehungsweise Google ist ja schon seit über 10 Jahren am Forschen. Sie haben auch schon verschiedene Modelle rausgebracht, aber dieses Modell ist jetzt wohl scheinbar wirklich ein kompletter Gamechanger. Du hast das gesagt. Zum einen, die Geschwindigkeit ist so unvorstellbar einfach, dass man das irgendwie gar nicht so in Worte fassen kann und auch diesen komplett, ich glaube, vorher hatte man immer Probleme mit solchen Fehlern, die da gemacht wurden und das konnte auch massiv reduziert werden und dementsprechend, was ja noch spannend ist, dass ja zuletzt eh schon so Quantencomputer-Aktien krass gehypt wurden und was man halt sieht, ist, dass jetzt da auch wieder Alphabet ganz vorne mitmischt. Wir hatten das Thema vorhin noch schon ganz kurz, haben Daniel und ich uns da auch schon mal unterhalten. Das zeigt für mich halt auch insgesamt wieder, dass so diese Magnificent Seven oder die großen Tech-Werte, die haben halt so viel Geld und können über Jahre Milliarden in neue Ideen reinpumpen, dass die meiner Meinung nach auch in den nächsten 5 bis 10 Jahren weiter ganz vorne mitschwimmen. Und hier sieht man es jetzt bei Alphabet mit Waymo oder jetzt auch hier mit Quantencomputern, dass das alles weiter gut vorangeht. Aber ich lese mir diesen ganzen Artikel nochmal durch und die große Frage wird natürlich sein, wie und wo kann man das dann halt auch operativ dann einsetzen? Das weiß ich noch nicht so genau, aber auf jeden Fall ist es so von der Leistungsfähigkeit mittlerweile wirklich gigantisch, muss man einfach sagen. Aber es ist ein recht komplizierter Blogartikel von Google. Da muss man sich ein bisschen Zeit für nehmen, um das mal durchzulesen. Das ist ja dieses ganzen Qubits und so. Ich habe da mal, da gibt's auch diesen einen Podcast, sag mal du als Physiker, da haben die dieses Thema mit Quantencomputer mal versucht zu erklären. Da bin ich einfach zu dumm für, ne? Das ist so bekloppt mit diesen verschiedenen Stati, die haben können und so. Und das ist, also, keine Ahnung, das ist Wahnsinn.
Keine Sorge, da können wir uns dumm und dümmer nennen. Ich habe mir schon so oft was durchgelesen, ich habe auch schon Videos drüber gemacht oder so, aber im Endeffekt muss man einfach sagen, wenn du da echt nicht so aus der Branche kommst, das ist schon echt schwierig, da durchzusteigen dann, ja, also das muss man echt so ehrlicherweise sagen, aber was sich so immer mehr abzeichnet, dass Unternehmen wie Alphabet, IBM, die auch schon sehr lange im Quantencomputerbereich tätig sind, auch Amazon teilweise eben mit AWS und so, es zeichnet sich ab, dass auch wieder so die großen amerikanischen Tech-Unternehmen von diesem Thema profitieren werden. Aber inwiefern das dann oder wann das monetarisiert wird, also so richtig, das ist natürlich ja schwierig, so im jetzigen Thema oder ja, da das irgendwie abzuleiten. Aber mit Sicherheit ein spannendes Zukunftsthema, weil gerade wenn man so die Geschwindigkeit sieht, was da natürlich wieder alles damit möglich gemacht werden kann, dann wird interessant. Aber natürlich auch aus Sicherheitsaspekten, das habe ich schon oft eben in dem Zusammenhang gelesen mit diesen neuen Supercomputern. Das musst du natürlich dann auch richtig schützen. Also da brauchst du dann natürlich auch die entsprechende Cybersecurity dann dafür, weil das könnte dann eine ziemliche Herausforderung werden, genau. Aber ich würde mal sagen, die Leute, die warten jetzt endlich drauf, dass sie mal wissen, also bei Micha Mir, was sie shorten sollen das nächste ja. Jahr. Und vielleicht gibt's ja jetzt mal bei der Lisa dann mal auch Tipps, die tatsächlich funktionieren. Ich bin ganz ehrlich, also meine Top-Aktien für dieses Jahr, die haben wirklich gar nicht gut performt. Ja, aber ich habe kein Problem damit, das zu sagen. Das wisst ihr, aber die Folge, also wenn der Dezember rum ist, werden wir natürlich auch über unsere, wie haben wir es genannt, über unsere Predictions sprechen. Aber wir haben jetzt heute, das wird ziemlich peinlich, ja, vor allem bei mir, aber ja, man kann nicht immer richtig liegen, wie man so schön sagt. Ich weiß aber tatsächlich gar nicht mehr, was meine anderen Predictions waren. Ich weiß nur, dass ich etwas pessimistisch bei Palantir und bei Tesla war.
Ja, und bei Apple waren wir auch pessimistisch, ne? Aber die sind alle gut gelaufen.
Ja,
ne?
Ja, am Anfang sah es echt gut aus, am Ende sah es jetzt gar nicht mehr so gut aus. Ja. Aber mal gucken, vielleicht passiert ja in den nächsten 2 Wochen noch irgendwas, ja, mal schauen, aber weil letztes Mal schon die Frage aufkam, wann wir darüber sprechen, aber natürlich erst, wenn das Jahr zu Ende ist, weil bringt ja nichts, wenn wir da im Vorfeld jetzt schon drüber sprechen, genau. Bevor wir das machen, noch ein ganz kurzes Dankeschön und eine kurze Werbeunterbrechung an den Smart Broker, und aktuell ist es wieder soweit, ihr bekommt eine gratis Telekom-Aktie, wenn ihr unseren Link unten in der Videobeschreibung oder den ersten angepinnten Kommentar benutzt. Das bekommt ihr nur bei uns, also nirgendwo anders. Und zusätzlich gibt es jetzt ja auch aktuell noch ein Gewinnspiel beim Smart Broker, bei dem ihr einen ganzen Bitcoin gewinnen könnt. Also das heißt, wenn ihr euch dort anmeldet, bekommt ihr von Michael und mir sozusagen eine Gratisaktie erstmal auf unser Nacken, wie man immer so schön sagt. Und wenn ihr dann noch Krypto-Trades dort ausführt, nehmt ihr automatisch an dem Gewinnspiel teil. Nach Weihnachten ist es dann zu Ende und ein Glücklicher bekommt dann einen ganzen Bitcoin. Also eine wirklich tolle Sache. Ansonsten eben auch der Smart Broker schon wirklich jetzt seit einiger Zeit unser Kooperationspartner. Schaut es euch gerne an. Habt ihr viele tolle Möglichkeiten, echte Kryptos zu kaufen, mehrere tausend Sparpläne, sowohl auf Aktien, ETFs, alles auch ohne Ordergebühr und 25 Börsenplätze. Deswegen schaut es unbedingt an und damit auch wieder Werbung Ende. Genau. Wir haben ja vorher jetzt das Thema, normal würde ich sagen, der Gast oder die Dame soll anfangen, aber wir hatten jetzt vorher gerade schon mal das Thema, dass es gut passt mit China, und da wir ja gesagt haben, Stockpicking, das ist da nicht gut, hat der Michael natürlich dann da eine China-Aktie mitgebracht dann, ja.
Hat doch zum Thema Short-Kandidat, oder?
Genau, ja, weil eben, das sind dann Michaels und Daniels Short-Kandidaten, und Lisa hat ja vorher auch schon tatsächlich kurz gespoilert, dass sie von der Aktie recht auch angetan ist, und ich muss auch sagen, ich selber habe sie auch, lasst mich nicht lügen, ich glaube mal 2 Jahre im Depot gehabt, und es ist auch die letzte China-Aktie, die die Flagge damals bei mir im Depot hochgehalten hat. Erzähl mal, warum findest du JD.com für das nächste Jahr interessant? Nur weil sie jetzt so gut gelaufen ist, oder woran machst du?
Genau, also ich wollte gerade sagen, es ist, oh je, wenn alle drei die Aktie gut finden, ob das nicht jetzt nicht doch komplett...
Ja, das ist ein sicherer Short dann,
dass das komplette Desaster wird, ja. Genau, also die Tatsache, dass die Aktie sich ganz gut hält und besser läuft als die anderen, ist für mich auf jeden Fall schon mal ein ganz gutes Indiz, muss ich sagen, denn sie hat wirklich eine gewisse Outperformance erzielt, zum Beispiel gegenüber Alibaba, da läuft es überhaupt nicht, aber bei der JD.com hat das auch unter anderem damit zu tun, dass sie operativ doch ganz gut abgeschnitten haben, und ich hatte die Aktie dann damals auch bei mir ins Trading Depot gekauft, nachdem, das war am 14.11. kamen die Quartalszahlen. Und da hatten wir damals ja auch schon drüber gesprochen, dass wir gesagt haben, okay, das sieht eigentlich echt gar nicht so schlecht aus, weil so die Stimmung ist ja so, alles, was so die westlichen Konzerne auch gemeldet haben, oder auch teilweise chinesische, die haben ja gesagt, hier, es sieht so schlecht aus, und die Verbraucher, das ist alles so katastrophal in China, und die halten sich alle so krass zurück, immer nur Gewinnwarnungen. Und dann kamen die Zahlen von JD, Umsatz plus 5,1% auf 37,11 Milliarden. Über 1 Milliarde über dem Konsens, also richtig gut. Und das operative Ergebnis sogar fast um 30% gesteigert auf 1,7 Milliarden. Ergebnis pro ADS, also diese in den USA gelistete Aktie, die war bei 1,24 Dollar. Und da war der Konsens nur 1,04 Dollar. Also vor allen Dingen beim Ergebnis, wie gesagt, die Erwartungen weit, weit geschlagen. Man hat sehr gut auf die Kosten geachtet. Und EBITDA ist um 17% gewachsen. Und was noch spannend war, das habe ich daran erinnert, ich mich jetzt auch, der CEO hat gesagt, wir konnten im dritten Quartal einen Anstieg unseres Umsatzwachstums und eine gesunde Rentabilität verzeichnen, da sich die allgemeine Verbraucherstimmung weiter aufgehellt hat. Also da sieht man schon so ein bisschen Licht am Ende des Tunnels auf der einen Seite. Und wenn man jetzt nochmal dieses Thema dazu nimmt, dass das Politbüro zumindest behauptet, dass sie die Geldpolitik lockern wollen, dass sie den Binnenkonsum anfachen wollen, ja, wer wäre denn da der größte Profiteur? Auf jeden Fall unter anderem eine JD.com, ja, die die Online-Plattform haben, wo die Leute dann schön shoppen können und so weiter. Und sie haben ja noch die Logistik und so weiter. Und es gibt noch ein Aktienrückkaufprogramm über 5 Milliarden. Das läuft bis 2027. Also ich finde so dieses Chance-Risiko-Verhältnis jetzt aktuell bei der Aktie echt gut, muss ich sagen. Aber das Problem ist halt einfach, was hat Lisa ja auch nicht zu Unrecht gesagt, was bringt es dir alles, wenn jetzt dann am nächsten Tag doch wieder irgendein anderer Käse erzählt wird von der Politik, ja? Oder ein weiteres großes Thema ist natürlich Donald Trump, ne? Wenn die jetzt gegen China weiter schießen, wobei ich jetzt gar nicht weiß, inwiefern JD.com zum Beispiel in den USA aktiv wäre, ich glaube gar nicht fast, ne? Also das ist, glaube ich, eher dann Fokus auf China, aber wenn so die Stimmung schlecht ist für die Aktien insgesamt und Geld rausgezogen wird, dann bringt es auch nichts, wenn da gute Arbeit geleistet wird, dann fallen die Aktien halt quasi alle. Aber es ist halt eine Wette darauf, dass es vielleicht doch gar nicht mehr so schlecht aussieht. Und die Stimmung ist ja immer noch extrem schlecht. Und wenn sich die dreht, dann können halt solche Aktien auch mal deutlich nach oben laufen. Deswegen ist es auf jeden Fall mal eine spekulative Wette. Aber ich finde eine, die so ganz gutes Chance-Risiko-Verhältnis hat. Ja, aber ist halt auch echt so ein Kandidat, da kannst du direkt dann im Februar dir denken, oh, was habe ich da nur erzählt, ne? Weil sich da halt die politische Lage wieder geändert hat. Ja. Aber ist auf jeden Fall mein Kandidat.
Das ist das Schwierige bei der Aktie, weil eben auch von den Bewertungskennzahlen so, das sieht alles super attraktiv aus. Eben Logistiksparte hat sich hervorragend entwickelt, darüber hatten wir es ja auch bei den letzten Zahlen, die jetzt auch profitabel sind und die bieten das ja auch anderen an. Interessant, aber sehe ich tatsächlich genauso, aber ja, Einzeltitel bringt halt eben diese Risiken mit. So, dann jetzt aber Lisa, genau, sag mal deinen ersten Titel, den du mitgebracht hast. Ich kenne ja schon beide, die du genannt hast. Wir haben beide hier schon behandelt, also ich bin mal sehr gespannt, was du dazu zu sagen hast. Welches ist der erste Titel, über den du sprechen möchtest, dem du nächstes Jahr sehr viel zutraust?
Sehr schön, dann fange ich mal mit dem ersten, der nicht so unbekannt sein dürfte. PayPal. Wahrscheinlich geht es vielen wie mir. Also ich benutze es eigentlich ständig in meinem Alltag. Ich bin inzwischen sogar genervt, wenn ich irgendwo zahlen muss. Es gibt halt kein PayPal, wenn ich dann so richtig umstelle, ich meine Adresse eintragen muss und so. Ja. Ihr lacht schon, ich sehe schon. Wahrscheinlich bin ich dann nicht die Einzige. Tatsächlich.
Deutschland ist ein PayPal-Land. Ne? Ich glaube, PayPal ist fast nirgendwo so krass beliebt, außer in den USA wie in Deutschland, habe ich letztens mal gehört. Also, wenn du Händler bist in Deutschland und kein PayPal anbietest, dann kriegst du richtigen Hate von den Kunden. Das ist richtig krass.
Sie haben ja schon mal gesagt, als ganz kurzer Einwurf, dass 70% der Leute ihren Warenkorb wieder abbrechen, wenn es keine PayPal-Zahlung gibt. Ja. Also PayPal ist so das typische Allmann-Produkt, wie man so schön sagt. Ja, also so das kennt man seit 20. Ich weiß noch, und die Jahrtausendwende, ich war auch einer der ersten, der PayPal damals benutzt hat.
Großes Vertrauen, ja.
Das kennen die Leute halt und haben Vertrauen und die meisten brechen da echt dann ab, weil du dann halt auch so diese Sicherheit hast, wenn so, gerade bei diesen Shops, man weiß ja, dass viele Fake-Shops unterwegs sind und so, genau. Aber jetzt erzähl mal, was ist dein Szenario jetzt für PayPal? Also glaubst du jetzt durch den neuen CEO, dass es jetzt da so diese Trendwende gibt oder einfach, weil du sie fundamental günstig findest? Genau, erzähl mal.
Genau, es ist eigentlich eine Kombination aus verschiedenen Themen, also einmal von hinten aufgezogen. Grundsätzlich bin ich jemand, der durchaus auch gerne mal am Hoch kauft. Deswegen ist es jetzt bei PayPal für mich eher unüblich, ist eher ein Turnaround-Wert, wo ich sage, die sind aktuell so vom Aktienkurs so tief unten, dass ich da basierend auf mehreren Faktoren Chancen sehe. Also einmal natürlich basierend auf den Zahlen schon auch, wo ich sage, die sehen für mich solide aus. Das ist jetzt nicht die Quantumsprünge, aber solide Zahlen mit einem Umsatzwachstum im dritten Quartal von 8%. Genau, Transaktionsvolumen ist auch gestiegen, auch der Gewinn pro Aktie ist gestiegen, die Bilanz sieht stabil aus. Und das eine ist dann eben auch die Kosteneffizienz, dass sie da auch neue Maßnahmen getätigt haben, um die zu senken. Aber natürlich muss ich schon sagen, das Kernelement, das mich jetzt überzeugt, ist der Wechsel der Vorstandsebene mit dem CEO Alex Chriss, der ja sehr viel Erfahrung hat, der kommt von Intuit, der einen sehr starken Fokus auf die Kunden hat, auf die Plattformintegration und auch schon gesagt hat, wir so ein bisschen mehr wieder zurück auf das Core-Geschäft von PayPal gehen. Und das ist eine Story, die mir schon bei anderen Unternehmen sehr gefallen hat und sich sehr profitabel erwiesen hat. Und Deswegen denke ich mir, dass das jetzt ein guter Moment sein könnte, um bei PayPal reinzugehen fürs nächste Jahr.
Ja, sie sind ja auch schon zuletzt jetzt ganz gut gelaufen. Also man hat jetzt eben auch gesehen, er hat auch schon wirklich sein Wort gehalten. Am Anfang hat man ja so ein bisschen überlegt und so, man wusste noch nicht so genau, weil da kam ja, ah, wie war das dann? Das war doch
We
Anfang
will
des
shock
Jahres.
the world, hat er auch
Ja,
gesagt.
genau, we will shock the world. Und ja, geschockt wurde nur der Aktienkurs hinterher dann, weil
Das war
Ja,
geil.
es war doch eher enttäuschend. Ich habe immer gesagt, das ist das Problem, wenn du da zu viele Erwartungen weckst, das kannst du nie erfüllen. Also der hätte das vielleicht machen können, wenn sie gesagt hätten, sie haben jetzt ein E-Auto in den letzten 5 Jahren erfunden oder so. Ja, das ist dann immer schwierig, ja. Aber prinzipiell habe ich tatsächlich auch gesagt vor einigen Monaten, dass ich ihnen jetzt auch den Turnaround zutraue, weil die anderen Sachen, die er gesagt hat, da waren schon gute Sachen mit dabei tatsächlich,
Ja.
ja. Also ich bin gespannt. Viele werden jetzt natürlich sagen, oh, die sind jetzt aber schon sehr gut gelaufen oder so, aber an sich sind die jetzt nicht übertrieben bewertet. Ja, also
Nee.
EV/EBIT ist aktuell 16, Free Cash Yield ist immer noch bei fast 8%, weil viele gucken ja immer noch aufs KGV. Also guckt auch mal so auf die Free Cashflow Rendite, EV/EBIT, das ist oft so ein bisschen aussagekräftiger. Also das wirkt immer noch recht attraktiv für ein Unternehmen so mit der Marktposition.
Ja,
Ja,
vor allen Dingen, die
aber
haben ja auch brutales Aktienrückkaufprogramm. Ich glaube, sie
ja.
haben es ja nochmal um 1 Milliarde aufgestockt, weil sie nochmal die Free Cashflow Prognose nochmal um 1 Milliarde angehoben haben. Dann haben sie nochmal die Prognose erhöht. Ja, ich habe sie ja auch, ich habe sie ja nachgekauft vor kurzem. Ich bin ja auch bei der Lisa im Boot. Läuft sehr
Selbstverständlich.
gut, aber ich traue der echt noch einiges zu. Krass viele neue Produkte. Und ich glaube, im Januar ist Kapitalmarkttag. Mal sehen, ob sie da wieder die Welt schocken oder was da noch vorgestellt wird. Die machen ja so viel jetzt auch
Mit
mit
den
hier,
18.
dass es Rewards gibt und so, ne? Also schon
Genau.
echt
Ja, da
krass.
hatten sie ja einiges geplant, genau, so mit Rewards und so oder auch so Netzwerkeffekt und so, aber okay. Jetzt spielen wir mal ein Spiel. Ich hoffe mal, dass ich mal eine Aktie habe, die du nicht im Depot hast, du als stolzer MSCI World Besitzer, aber ich habe als erste Aktie, ich glaube, über die haben wir noch gar nicht groß gesprochen im Podcast bisher, Nu mitgebracht. Nu Bank oder Nu Holdings kennen es wahrscheinlich unter dem Namen die
Ja.
meisten. Das ist auch ein Fintech-Unternehmen, also könnte man durchaus in eine Riege mit PayPal schmeißen, aber noch ja einige Jahre dahinter. Aber sie sind auch in einem ganz anderen Markt tätig und zwar ist so ihr Hauptaugenmerk auf Brasilien und die Zahlen, die sind halt schon echt spektakulär. Also mittlerweile fast 60% aller erwachsenen Brasilianer haben einen Konto bei Nu. Das ist schon echt crazy, ja. Und die meisten von euch wissen ja auch mittlerweile, dass Brasilien eigentlich ein sehr spannender Markt ist. Da leben sehr, sehr viele Menschen und da wächst jetzt gerade eben so erst so ein bisschen was heran. Unter anderem hat ja auch Meta gesagt, es ist für sie einer der wichtigsten Länder. Deswegen haben sie dort auch begonnen. Mit WhatsApp Pay war ja eines der ersten Länder, das man auch in Brasilien dann eben ausgetestet hat. Und ich muss sagen, da stimmt für mich halt so alles so zusammen. Also das ist immer noch stark am Wachsen vom Kundenstamm her. Und es ist aber trotzdem für die noch, ich sage jetzt mal so relativ Neuland halt so dieses ganze digitale Thema. Ja, die sollen voraussichtlich nächstes Jahr also ein Umsatzwachstum von über 33% haben. Und was ich eben auch so spannend finde, sie sind auch schon hochprofitabel mittlerweile. Also im nächsten Jahr rechnet man damit, dass sie fast 3 Milliarden US-Dollar Gewinn erwirtschaften werden. Also das ist jetzt eben nicht irgendwie so ein kleines Fintech, wo man sagt, ja, da schaut man mal, wo es hingeht. Und ich muss eben auch sagen, dass ich sie in dem Zusammenhang, wenn man jetzt bedenkt, also über 30% Gewinn Umsatzwachstum und über 40% Gewinnwachstum, da finde ich jetzt ein KGV von 33 nicht übertrieben aktuell, muss ich jetzt sagen. Ja, sie sind jetzt zuletzt auch mal wieder so ein bisschen zurückgekommen, weil die Aktie auch langfristig gesehen ein echt starker Dauerläufer gewesen ist, eben aufgrund dessen, dass die so unfassbar starkes Nutzerwachstum dann eben haben. Und vor allem, wenn du dann eben mal dort bei denen dann drin bist, dann bieten die halt eben viele Dienstleistungen an. Also da hast du dann digitales Girokonto, da kannst du eine Kreditkarte beantragen, da kannst du persönliche Kredite machen, du kannst auch so kleine Investitionen tätigen, sie bieten Versicherungen an. Und da ist Brasilien halt natürlich schon ein wirklich sehr spannender Markt. Der ist noch nicht so gesättigt wie jetzt eben die USA oder auch europäische Länder oder so. Also daher finde ich die Nubank zum aktuellen Zeitpunkt gerade jetzt auch nochmal so durch den letzten Dip fürs nächste nächste Jahr echt spannend, wenn sie nur ansatzweise ihre Zahlen, ihr Wachstum halten werden. Da könnte ich mir gut vorstellen, dass die Aktie einen guten Verlauf hinlegen wird, weil sie jetzt zuletzt eben so ein bisschen Probleme hatte. Ja, aber ansonsten wirklich spannendes Unternehmen, meiner Meinung nach, genau.
Ich glaube, ganz kurz, dieser Dip zuletzt kam zustande, weil ich glaube, Brasilien hat ja auch so ein kleines Ausgabenproblem. Der Staat will jetzt wohl massiv sparen und deswegen gab es ein riesiges Gap mal letztens nach unten, weil das wohl dann wahrscheinlich auch die Nubank ordentlich treffen wird. Aber ich habe jetzt auch keine genauen Details. Aber deswegen ist die Aktie mal an dem einen Tag von $13,50 dann auf $12,50 gefallen. Ja, jetzt aber steht bei $12, ne? Also langfristig brutal gestiegen einfach.
Ja, genau.
Ich hab sie nicht im Depot.
Ja, ich wollte jetzt gerade sagen, ey, dann hätte ich jetzt die Folge abgestaltet. Ja, gesagt, dann gebe ich es auf, ja, weil meine nächste Aktie. Aber bei meiner nächsten Aktie weiß ich, dass er sie im Depot hat. Aber jetzt bring erstmal dein, ja, jetzt brauchen die Leute, haben schon die Shortscheine in den Händen. Also sie wollen wissen, was soll man jetzt noch shorten fürs nächste Jahr? Erzähl mal. Was ist deine zweite Aktie?
Also ich bringe jetzt nochmal einen Nebenwert mit, den jetzt vielleicht nicht sogar gar nicht so viele kennen oder der jetzt nicht so auf dem Schirm ist, der aber jetzt zuletzt wieder ein bisschen angesprungen ist, weil sie auch eigentlich ganz solide Zahlen gemeldet haben, nämlich 2G Energy, Symbol 2GB, wer das mal anschauen will. Die machen so Blockheizkraftwerke und mittlerweile auch so Großwärmepumpen. Und mit diesen Blockheizkraftwerken kann man so dezentrale Energieversorgung machen und natürlich auch Wärmeversorgung. Ist eigentlich so ein extrem spannendes Thema, jetzt vor allen Dingen in Zeiten, wo wir keine oder nicht mehr so viele grundlastfähige Kraftwerke haben in Deutschland. Der Markt in Deutschland ist allerdings sehr schwierig weiterhin, politische Unsicherheit, aber man ist zuletzt auch in den USA jetzt sehr stark gewachsen. Auftragseingang im dritten Quartal 80 Millionen, 91% mehr als im Vorjahr. Und aber man hat auch wieder in den USA Großaufträge gewonnen und die letzten Zahlen waren eigentlich echt immer ganz gut. Man hat sogar die Prognose mehrfach erhöht und ist sogar jetzt fürs nächste Jahr wieder sehr optimistisch. Es gab auch einiges an Insiderkäufen, also eigentlich eine ganz spannende Gemengelage. Vielleicht kann man ja, wenn wir Zeit haben, nochmal ein bisschen mehr und näher über dieses Unternehmen sprechen. Denn wenn man sich mal so den Aktienkurs anschaut, da tut sich echt wenig, muss man sagen. Und deswegen, ich glaube, das ist halt so das Problem jetzt bei den deutschen Nebenwerten. Die steht dort, wo sie schon im Jahr 2020 stand, ja, weil sich bei deutschen Nebenwerten halt seit vielen Jahren nichts tut. Aber die haben auf jeden Fall operativ eigentlich zuletzt immer sehr gut abgeschnitten. Und deswegen ist es mal von mir jetzt so ein kleiner spekulativer Nebenwert, den man sich mal anschauen kann. Vor allen Dingen, weil man jetzt, wie gesagt, in den USA aktiv ist, die EBIT-Marge soll weiter steigen, der Auftragsbestand ist sehr hoch und die Aussichten oder die Kommentare zum nächsten Jahr klangen auch sehr optimistisch, weil man eben auch eigentlich schon die Aufträge dafür da hat, ne, um dann die Umsätze zu realisieren. Also das ist mal so ein spannender Wert, so im Bereich 20 Euro hat sie sich immer wieder gefangen und ist nach oben gedreht, jetzt steht sie gerade so bei 23 Euro, ist wieder über der 200-Tage-Linie. Mal schauen, ob das so anhält. Ja, also die zeigt zumindest zuletzt so ein bisschen Lebenszeichen. Deswegen ist das mal mein spekulativer zweiter Wert, der so ein deutscher Nebenwert ist.
Interessant. Habe ich tatsächlich mich noch nie damit beschäftigt, genau. Ja. Und Lisa, du hast auch noch was aus dem Finanz-Fintech-Bereich, aber jetzt viele auch so spielen es als KI-Thema. Was ist deine zweite Aktie, die du mitgebracht hast?
Genau, meine zweite Aktie ist Upstart, hoffentlich nicht mein Griff ins Klo fürs nächste Jahr, weil das tatsächlich die Aktie ist, wo ich sage, das ist durchaus ein bisschen spekulativer. Mhm. Tatsächlich die initiale Entscheidung dafür, weil die ziemlich am Boden sind, meines Erachtens, und von der Story des Unternehmens haben sie meines Erachtens nur Aufwärtspotenzial, aber ja, meines Erachtens, wie oft liegt man daneben am Aktienmarkt? Nichtsdestotrotz, mir gefällt die Story, du hast ja schon gesagt, sie sind im KI-Bereich tätig, ist eine KI-gestützte Kreditplattform. Das heißt, sie vermitteln Privatkredite über cloud-basierte Plattformen, nutzen da KI-Technologien, um die Kreditwürdigkeit zu bewerten und haben auch eine sehr hohe Automatisierung der Entscheidungen. Ich glaube, über 90% der Entscheidungen bezüglich des Kredits laufen automatisiert. Wenn jeder, der selber schon mal einen Kredit abgeschlossen hat, weiß ja, was das für ein enormer Prozess und Aufwand ist, bürokratischer. Also würde man selber einfach persönlich gerne nutzen, so ein Tool. Deswegen finde ich es total spannend. Und die sind ziemlich unter die Räder gekommen. Natürlich einerseits, weil es Fintech getroffen hat in den letzten Jahren und dann natürlich noch gepaart mit den Zinsen, was natürlich im Kreditgeschäft eine starke Rolle spielt. Und von dem her erwarte ich mir, dass generell durch den Aufschwung, der jetzt erwartet wird für Fintech im nächsten Jahr, gepaart mit den Zinssenkungen, dass da jetzt für dieses Unternehmen einiges an Potenzial besteht. Sind jetzt auch von ein paar Analystenhäusern positiv bewertet worden mit neuen Kurszielen, die deutliche Wachstumschancen in Aussicht stellen. Deswegen dachte ich mir wirklich mal ein bisschen riskanter rein und wähle mal eine Aktie mit also klarer Turnaround-Kandidat, aber eine Aktie, wo ich selber sage, könnte so oder so ausgehen, aber ich denke, dass da die Chancen, die Risiken deutlich überwiegen bei diesem Wert.
Okay, ja, man muss jetzt natürlich schauen, die sind in den letzten 6 Monaten schon echt stark gestiegen. Also ich würde sagen, der Turnaround ist ja da schon im Gange. Also die sind, haben ja über 200% zugelegt in 6 Monaten. Das ist echt schon enorm. Aber
das wenn, ist aber trotzdem nochmal viel höher, ne? Also
ja. Ich würde sagen, das Wichtige ist dann immer, man muss aber nochmal komplett rauszoomen, denn auf 3-Jahres-Sicht liegt sie bei -49%. Also da muss man auch so fair sein. Was ich jetzt noch dazu fragen, ich habe mich lange auch damals mit Upstart beschäftigt, als sie so gehypt wurde, weil Daniel Loeb hatte die zum Beispiel so auch zum Börsengang eine ultra große Position und der hat da wahnsinnige Gewinne damit gemacht. Was sich jetzt aber abgezeichnet hatte, als die Zinswende kam, dann hatten viele ja gesagt, ja okay, früher, dass das gut funktioniert hat, war klar, weil zur Nullzinsphase, da wurde quasi an Hinz und Kunz Kredite vergeben und dann schien es ja mal eine Zeit lang wirklich so, als würde das Geschäftsmodell gar nicht so recht von Upstart funktionieren. Hat sich da jetzt schon irgendwie, also gab es da schon Änderungen jetzt oder wie ist denn da die Lage? Weil ich meine, klar, in den letzten Monaten ist es ja auch schon stark gelaufen, es wird ja auch nicht von ungefähr kommen. Wie siehst du das aktuell bei Upstart, das Thema?
Die haben ja einiges in ihrem Geschäftsmodell auch geändert, dass sie neue Programme zum Beispiel abgeschlossen haben. Zum Beispiel eins der Programme, mir fällt jetzt der genaue Name nicht mehr ein, aber das haben sie jetzt Ende des Jahres eingeführt, ich glaube im Oktober, wo sie wohlhabendere Kreditnehmer ansprechen damit, um das Volumen deutlich zu erhöhen. Und das ist ja so ein Schritt so in Richtung wirklich so Großkunden, Businesskunden, wo ich bei anderen Fintech-Unternehmen die Erfahrung gemacht habe, dass das schon das Geschäft nochmal sehr stark ankurbeln kann. Und gleichzeitig ist es so, dass jetzt auch einige spannende Partnerschaften eingegangen sind, ja, dass sie mit Advia Credit Union, die sind eine sehr große Union in den USA, die haben enormes Asset-Kapital, mit denen sind sie jetzt in Partnerschaft eingegangen, das ist aber nur eine von diversen noch anderen Partnerschaften, dass ich mir vorstellen könnte, dass sie auch alleine dadurch jetzt gut wachsen. Und vielleicht noch auf den Moment bezogen, den Punkt habe ich vorhin vergessen, weil tatsächlich, sie sind jetzt aktuell, kratzen sie an dem hoch, dass sie im Juli 23 erreicht hatten, kratzen sie jetzt wieder an. Und das wäre für mich das Ausschlaggebende zu sagen, so, das sieht sehr, sehr gut aus, dass das gehalten hat jetzt mit dem ersten Rücksetzer, dass das quasi der Startschuss ist, dass sie vielleicht wirklich wieder in Richtung des alten Hochs Angriff nehmen.
Ja, ich bin mal gespannt. Ich fand es damals erst interessant, aber dann hat das Geschäftsmodell eben doch wirklich deutlich gelitten und dann habe ich es aber auch nicht mehr so weiter mitverfolgt. Jetzt so dieses Jahr hatte ich die zum Beispiel gar nicht auf dem Schirm, ja. Ich weiß nur noch, dass es da ja auch, da hat glaube ich auch mal der Praktikant die Investor Relations gemacht, die hat nämlich tatsächlich einen Zahlendreher damals drin. Das ist auch so ein kleiner Skandal gewesen, ja. Also da wurden einige Millionen, es wurde dann erst einen Tag später oder so. Ich bekomme die Geschichte nicht mehr ganz zusammen. Ich weiß nur, dass sie eine falsche Veröffentlichung hatten, nein, weil sie irgendwas, ich glaube statt 230 Millionen waren es nur 203 Millionen oder irgendwie sowas. Also war eine ganz famose Geschichte damals auf jeden Fall.
Ja, aber war ganz interessant oder was halt damals dann ein Problem war, ich glaube, als die Zinsen so schnell gestiegen sind, weil eigentlich sind sie ja, wie ihr gesagt habt, so eine KI-Fintech-Plattform, aber sie haben es dann nicht mehr geschafft, diese Kredite weiterzugeben, sondern mussten ja, glaube ich, auch teilweise aufs eigene Buch nehmen und so.
Wir haben sie selber gemacht, ja.
Genau, weil dann diese Kreditabnehmer nicht mehr da waren, ne? Weil das alles so schnell ging und dann zu unsicher. Und das hat so ein bisschen das Geschäftsmodell. Aber nicht nur bei Upstart, ich glaube, es war bei Landing Club und so, alles genau dasselbe. Und dann hat es halt auch immer Kreditrisiken. Und das, ich glaube, damit haben sie sich so ein bisschen ins Abseits zeitweise geschossen. Aber das haben sie jetzt erstmal wieder in den Griff bekommen. Ne? Deswegen hat die Aktie sich auch so krass erholt. Ist halt ein Play, ich glaube, der sehr gut läuft, wenn die Zinsen halt wieder fallen, ne? Was ja scheinbar jetzt auch noch weitergeht, deswegen.
Also auf
Also
jeden
auf jeden Fall sehr volatil, das ist auf
Fall.
jeden
Ja,
Fall so.
das stimmt. Also Upstart war schon immer für große Ausschläge bekannt, genau. Und
Boah.
dann habe ich noch meine Aktien. Wie gesagt, ich habe keine gefunden, die der Michael nicht im Depot hat. Aber ja, jetzt hoffen wir einfach mal, dass er da irgendwann mal einen guten Treffer da in seinem Depot hatte. Ich habe Cloudflare noch mit dabei für nächstes Jahr. Ich habe auch vor kurzem ja ein Interview beim Timo Bautzes gehabt und habe darüber gesprochen. Für mich ist Cloudflare die Aktie, die so das Potenzial auch ein bisschen hat, das nächste Palantir zu werden. Die bringt für mich so fast alles mit, was es dafür braucht, so ein richtig starker Highflyer zu werden, weil sie war schon mal riesig im Hype. Das war ja bei Palantir genauso, als IPO damals war. Und die war mal bei einem KUV von über 100, das ist bei Wachstumsraten von 40%. Also das ist absurd gewesen. Sie sind jetzt mittlerweile EBIT positiv. Also sie sind schon in der Profitabilität, noch nicht ganz unter dem Strich, aber das werden sie jetzt auch in den nächsten Jahren voraussichtlich erreichen. Und ich finde das Geschäftsmodell halt super spannend, weil man es einfach weiter benötigen oder weil es immer mehr benötigt wird, sagen wir es mal so. Und sie sollen weiter mindestens im hohen 20%-Bereich wachsen. Das ist ebenfalls etwas, was ich sehr gut hier bei dem Unternehmen finde, was mir sehr gut gefällt. Und an sich, es läuft mittlerweile fast 20% des Internet-Traffics über sie. Also das ist wirklich unfassbar, wie sich das entwickelt und auch besser als fast jede Konkurrenz, die so am Markt ist. Und das ist so ein bisschen die Kurzfassung davon. Also wenn ihr auch mal die lange Ausführung davon hören wollt, könnt ihr auch gerne nochmal das Interview von mir von Timo anschauen. Das ist erst ein paar Tage alt. Ich finde, sie sind jetzt auch für die Wachstumsraten, also sie sind nicht günstig, darüber brauchen wir nicht sprechen, aber ich finde, die sind jetzt auch nicht irgendwie in solchen absurden Regionen wie jetzt andere Unternehmen. Wie gesagt, Palantir ist dann natürlich nochmal was ganz anderes, ja, aber die sind so bei KUV 20 aktuell ungefähr. Die wachsen, also zuverlässig wie ein Schweizer Uhrwerk sozusagen. Also die haben irgendwie fast noch nie wirklich enttäuscht bei den Zahlen, sage ich jetzt mal. Also klar, mal, dass man ein halbes Prozent verfehlt, das ist für mich aber nicht enttäuscht. Enttäuscht ist, also man sagt, ey, man hat nur halb so viel Wachstum gehabt wie erwartet. Und deswegen traue ich denen nächstes Jahr weiterhin viel zu. Dann, die sind jetzt zuletzt schon wirklich ganz gut gelaufen. Da kann der Michael, das kann er bestimmt bestätigen. Aber ich glaube, da geht noch viel mehr. Und wenn die mal wieder so ein bisschen so mehr in die Öffentlichkeit rücken, könnte ich mir gut vorstellen, dass die gerade eben auch, wenn dann unter dem Strich so mal Gap positiv dann ist, da könnte es auch mal eine richtige Rakete dann geben bei dem Unternehmen. Wobei man sagen muss, nächstes Jahr werden sie voraussichtlich noch nicht Gap positiv sein. Aber es wäre ja schon mal so als Vorbereitung dann daraufhin, meiner Meinung nach. Deswegen finde ich Cloudflare aktuell recht spannend, ja.
Hätte ich nichts gegen, ne? Wenn die
Yes.
weiter. Ja.
Genau. Dann würde ich sagen, sind wir auch schon am Ende der Folge angekommen. Genau. Also recht herzlichen Dank, Lisa, dass du mit dabei warst
Dankeschön, genau.
und uns
Super gerne, total viel
deine
Spaß gemacht.
Aktien geteilt hast und auch bei den Themen deine Meinung. Ist natürlich auch immer spannend, wenn jemand mal in China wirklich gelebt hat, weil ja, wir können es ja immer nur sagen, was man halt so hört, sieht, ist dann doch nochmal ein bisschen was anderes, wenn man es mal live mitbekommen hat. Und daher vielen Dank, genau. Und wie gesagt, denkt dran, schaut gerne unten mal unseren Smart Broker Link an, checkt das Ganze gerne mal aus und mit ein bisschen Glück. Ich habe gesagt, ich will, dass unsere Community diesen Bitcoin abräumt. Deswegen gebt Gas und ich hoffe, wir sehen uns dann oder hören uns auch beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Ciao, ciao.
Ciao.
Ciao.